Ja, hallo, da sind wir wieder im ABS-Magazin, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf Radio X, auf der Welle 91,8 MHz. Ich bin Emanuel und heute bin ich im Studio mit dem Tobi. Hi Tobi.
Hallo Emanuel.
Und wir haben heute die Fortsetzung einer Sendung vom Dezember. Damals ging es um das Thema, wo geht's bitte zum Sozialismus? Genau, und heute wäre der zweite Teil dran, dieser Sendung. Genau, und ja, die grobe Idee da war eigentlich, dass man sich heute und hier und jetzt Gedanken machen muss, wie man eine andere Gesellschaft aufbauen kann, wie man den ganzen Zwängen des Geldes und des Kapitals entkommen kann und da so eine freiere, kollektivere, ja, sozialistischere Wirtschaft, ja, entwickeln kann. So, da kommt die Überlegung her, und das ist aber eben nicht, wie es in der Sowjetunion gemacht wurde, als Diktatur eines Staates funktionieren kann, sondern es ist halt von unten, von den Menschen selbst kommen muss. In der letzten Sendung war das relativ theoretisch alles. Ein bisschen werden wir mit der Theorie dieses von alternativen Ansätzen auch noch fortfahren. Dann wird es aber auch konkreter werden. Jetzt ganz kurz, was euch in dieser Sendung, also dem zweiten Teil der Sendungsreihe Wo geht's bitte zum Sozialismus, erwartet. Zunächst mal wird ein Text vorgestellt werden zur Theorie von Kommunalismus von Wolfram Freundschuh, schon dem Autor aus München. Dann werden wir ein Interview hören mit einem Menschen, der lange Zeit in einem Kollektivbetrieb in Braunschweig gearbeitet hat. Das ist Gerd. Da habe ich ein Interview vorbereitet, das ich dann jetzt dann einspielen werde. Genau, und da also anhand dieses Gesprächs über Gerds Kollektivbetrieb, also eine Kollektivdruckerei, werden wir dann auch einiges über die Bewegung der Kollektive in Deutschland erfahren. Und dann als dritter Teil zum Ausklang sozusagen, werden wir einiges, und das bin auch schon sehr gespannt darauf, weil das eine sehr tolle Geschichte ist, über die Zapatistas in Mexiko hören, also die ja für viele so eine richtige Inspiration, eben nach 1990, nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus, eine richtige Inspiration für eine andere mögliche Gesellschaft waren. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch jetzt erstmal noch ein Lied vorspielen. Und zwar habe ich mitgebracht eine CD mit Jazzmusik, aber jetzt nicht irgendwie einfach so Jazz quasi, sondern von einer Jazzgruppe, die heißt Das Kapital. Das ist eine Combo von Schlagzeug, Saxophon, Gitarre. Die haben Musik von Hans Eiser, also dieser bekannte Komponist aus der Arbeiterbewegung, haben Musik von Hans Eisler jetzt instrumentell verjazzt und ja mit einem ganz eigenen Jazz-Drive eben eingespielt. Also viel Spaß dabei. Ja, und da sind wir wieder im ABS-Magazin. Und ja, wie ihr schon vorhin gehört habt, fangen wir jetzt erstmal an mit ein bisschen Theorie. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht erst noch ein bisschen anstrengend wird, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Ist auch eben nötig, um sich ein bisschen theoretische Gedanken zu machen bei der Frage, wie man von heute, also von einer zumindest jetzt in Deutschland und im Westen, also durchgehend kapitalistisch strukturierten Gesellschaft, eben zu einer Gesellschaft kommt, wo man freier ist, freier arbeitet, freier lebt. Also, wie gesagt, ich wollte Theorie des Kommunalismus vorstellen. Der Begriff ist, den kennen viele aus einer von einem US-amerikanischen anarchistischen Theoretiker namens Murray Bookchin. Da gab es viel Rummel um den und auch Konferenzen, hat viele Bücher geschrieben. Interessant ist, dass, also ich werde da jetzt auch nicht drauf weiter eingehen, wollte nur kurz den Kontext sagen. Interessant ist, dass Abdullah Öcalan, nämlich der Chef der PKK, Bookchins Ideen in seinen Büchern wieder aufgreift, was auch deswegen interessant ist, weil es eben in Kurdistan, in Rojava, also in Syrien und auch in der Türkei eben auch viele Selbstverwaltungs- und Rätestrukturen gibt. Worauf ich jetzt hier eingehen möchte, ist eine Diskussion, die im deutschsprachigen Raum geführt wird, die auch unter dem Label Kommunalismus läuft. Und ja, zu dieser Diskussion wären zum Beispiel der Robert Schlosser, der ein bisschen bekannt ist vielleicht, zu zählen. Der hat das Bochumer Programm mit unterzeichnet. Und dann aber auch Wolfram Freundschuh, auf dessen Theorie ich oder dessen Arbeit ich jetzt hier heute eingehen möchte. Wolfram Freundschuh ist der Redakteur der Webseite www.kulturkritik.net und er arbeitet seit einigen Jahren theoretisch an dem Thema. Und ja, im letzten Jahr, 2015, hat er einen Text auf seiner Website veröffentlicht, wo er seine Gedanken zusammengefasst hat. Der Text heißt Grundlagen einer internationalen Kommunalwirtschaft. Und ja, um den soll es jetzt hier gehen. Den Text könnt ihr online abrufen, eben auf der Webseite von Wolfram Freundschuh unter www.kulturkritik.net. Worum geht es erstmal ganz basal oder grundsätzlich bei seinem Konzept des Kommunalismus? Es muss eine Kommunalwirtschaft sein, eben auf lokaler Ebene oder kommunaler Ebene. Auf dieser kommunalen Ebene soll also die grundsätzliche Selbstversorgung, Subsistenzwirtschaft organisiert sein. Es muss eine Wirtschaft sein, die jenseits von Markt und Staat stattfindet, also eben ohne Geld und ohne abgehobene Staatsorgane. Und diese Subsistenzwirtschaft, Subsistenzproduktion, die soll eben auf kommunaler Ebene durch eine rätedemokratische Gestaltung der Arbeitsorganisation dann kontrolliert werden. Das sind jetzt erstmal so die Basics. Jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an. So ein paar Voraussetzungen seiner Argumentation muss man auch noch berücksichtigen, also Abgrenzungen und Stoßrichtungen. Das eine ist, dass er sich halt grundsätzlich abgrenzt von dem bolschewistischen Modell, wie es ja in Russland umgesetzt wurde und dann jahrzehntelang dort halt geherrscht hat, also der Diktatur des Proletariats. Und dann grenzt es sich eben auch davon ab, dass es eine, soll eben nicht eine kleinteilige Autarkieproduktion, also im Sinne einer, weiß nicht, einer Landkommune, die einfach nur vielleicht die nötigsten Lebensmittel herstellt und dann nichts weiter hat, sondern es, also seine Perspektive ist schon kommunal und regional auf einer gewissen größeren Ebene. Also es soll eben auch um industrielle Produktion und eine gesellschaftliche Organisation von Arbeit gehen. Ja. Er grenzt sich dann auch etwas polemisch, finde ich, ab gegen gewisse anarchistische und Vorstellungen, die in eine anarchistische Richtung gehen, die also unter anderem bekannt sind unter dem Label der Wertkritik und der Keimformtheorie. Da zitiere ich jetzt einfach mal kurz einen Satz von dem Wolfram Freundschuh aus seinem Papier. Viele setzen auf Ideen und Beispiele des historischen Kommunalismus auf und gewinnen hieraus mehr oder weniger romantische Vorstellungen von einem Leben der Individuen in Städten, die in näherer oder fernerer Zukunft ihre eigene Wirtschaft und ihre eigene politische Abgrenzung und Macht, ihre eigenen 4 oder 5 Wände in ganz persönlicher Freiheit und eben solcher Gleichheit verwirklichen. Ja, wogegen er sich eben stellt, ist, dass eine andere Gesellschaft auf einer grundsätzlichen Freiwilligkeit und individualistischen Selbstverwirklichung basieren kann. Also seine Argumentation geht immer dahin, dass es ein Reich der Notwendigkeit gibt, dass Arbeit immer benötigt sein wird und dass man sich immer erstmal ganz, ganz grundsätzlich darüber unterhalten muss, wie man erstmal die Selbsterhaltung organisiert und da, also auf der Ebene, da kann es keine Freiwilligkeit des Beitragens geben und da kann es auch keine Ebene der selbstlosen Hingabe an andere geben. Also wie es eben in diesen Ansätzen der Wertkritik, der Keimformtheorie und des Anarchismus vertreten wird. Ich komme jetzt dann zu so einem grundsätzlichen Dreh seiner Theorie. Das ist auch schon ein bisschen angeklungen und es geht nämlich um die Subsistenzproduktion. An der Subsistenz macht der Wolfram Freundschuh fest, dass nur wenn man, also es geht jetzt dann bei diesem grundsätzlichen Dreh darum, wie man jetzt vom Kapitalismus unabhängig wird. Und das muss eben über die Subsistenz gehen. Also, dass man eine Subsistenz herstellen kann. Subsistenz heißt Selbsterhaltung, die nicht mehr auf kapitalistischer Produktion basiert. Ich zitiere wieder mal einen Satz von ihm. Das Kapital setzt sich so lange durch, wie es den Selbsterhalt der Menschen bestimmen kann, ihre Subsistenz. Sobald dem Kapital das verunmöglicht wird, fällt es in sich zusammen. Von daher steckt das allgemeinste Potenzial des Widerstands in der Aneignung dieser Subsistenzmittel, egal ob dieser von produktiv, also ob die Subsistenz von produktiv oder Anderstätigen getragen wird. Die Subsistenz ist dann selbst muss nun selbst auch auf eine demokratische Art geregelt werden und auf eine Art, die nicht abstrakt vermittelt ist. Es muss immer darum gehen, dass die konkreten Arbeitsaufwände und Arbeitszeiten und die konkreten Bedürfnisse miteinander vermittelt werden und nicht über ein abstraktes Maß, wie es halt im Geld dann vorliegt. Also es muss, also auf so einer grundsätzlichen Ebene muss es immer ein Aushandeln zwischen Menschen gehen, dass der eine eben sagt, ich kann so und so viel leisten, der andere, ich habe so viele, ich brauche das und das und solche Bedürfnisse und dass jetzt Zeit, Arbeitsaufwand, Bedürfnisbefriedigung, dass das auf so einer konkreten Ebene miteinander vermittelt wird und Menschen eben sich auch politisch darüber auseinandersetzen und dann in ein Verhältnis setzen. Ja, ich zitiere einfach mal wieder einen Satz, was ich jetzt gerade erklärt habe. Die Vermittlung durch die abstrakten Tauschmedien, also durch das Geld, wird überall dort aufgehoben, wo Menschen ihre Produktion im Maß der Aufwendungen ihrer menschlichen Arbeit konkret aufeinander beziehen und ihre Subsistenz durch einen wirtschaftlichen Arbeitsaufwand gesellschaftlich sichern können. Genau, okay. Ich wiederhole nochmal die grundsätzliche Idee bei der Geschichte. Also es muss immer darum gehen, dass man das Kapital unnötig macht. Also das ist die Idee, wie man also den Kapitalismus überwindet. Und dazu muss es grundsätzlich erstmal darum gehen, dass man eine Subsistenz herstellt, die nicht kapitalistisch ist. Ja, und dann ein zentrales Zitat zu der Sache. Ich lese wieder mal vor. Die Theorie des Kommunalismus versteht eine menschliche Gesellschaft durch den Lebenserhalt der darin verbundenen Menschen begründet. Sie geht von daher von einem System gesellschaftlich notwendiger Grundversorgung durch die arbeitsfähigen Menschen aus, worauf die Erarbeitung und Verteilung eines Mehrprodukts aus kommunaler Mehrarbeit und besondere Einzelbeiträge nach politischer Entscheidung erfolgt. Nur wo diese aus einer Auseinandersetzung und Einigung über Bedürfnisse und Aufwand ihrer Befriedigung erfolgt, kann Politik menschlich bestimmt sein. Weil dies nur in konkreten Verhältnissen möglich ist, begründen sich alle gesellschaftlichen Entwicklungen in den Beziehungen an Ort und Stelle eines Gemeinwesens, also an erster Stelle in der Kommune bzw. Gemeinde und Region, also jenseits allgemeiner und je nach Vermittlungsebene abstrakter werdenden politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, die dann über wirtschaftlich bestimmte Vertragsverhältnisse eingegangen werden müssen. Also hier nochmal jetzt dieses wichtige Aspekt, dass es auf um eine kommunale Ebene gehen muss, weil nur also lokal, da wo die Menschen leben und wo sie sich begegnen und wo sie also konkret, also das real miteinander reden können, nur da können sie also ihren Arbeitsaufwand und Bedürfnisse politisch miteinander in Beziehung setzen und ihre und die Verteilung ihrer Arbeiten auch demokratisch regeln. Und das heißt also, dass die Einheit der, also die grundsätzliche Einheit der Selbstorganisation, der Produktion muss die kommunale Ebene sein und kann nicht auf einer quasi riesigen Ebene wie in einem, sozusagen auf einer Ebene des Staates wie Deutschland organisiert sein. Das unterscheidet sich natürlich ziemlich deutlich dann auch von den beispielsweise den bolschewistischen Modell, wo man halt von einem sehr, sehr großen Zusammenhang der Planung von Wirtschaft ausgeht. Also hier wäre es jetzt der Zusammenhang der Planung auf einer sehr, sehr sehr, sehr kleinen Ebene, auf kommunaler Ebene. Es ging es vorhin sehr viel um Subsistenz und also Selbsterhaltung und dass man sich darüber von kapitalistischer Produktion unabhängig machen kann. Wenn man aber jetzt weitergeht und über den Aufbau und Entwicklung einer Gesellschaft und Kultur jenseits vom Kapitalismus nachdenkt, dann würde der Wolfram Freundschuh vielleicht sagen, das lese ich jetzt ein bisschen hinein, aber also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, könnte man sagen. Das heißt, es kann einer emanzipierten Gesellschaft nicht nur darum gehen, die eigene Selbsterhaltung zu produzieren. Es muss halt auch um eine weitere Ebene gehen. Also es muss um eine Weiterentwicklung der Kultur, es muss um freie Selbstbetätigung gehen, es muss um eine Ebene eines bestimmten Sinns gehen und um Selbstentfaltung. Vielleicht kennt der eine oder andere den Begriff von Karl Marx, das Reich der Freiheit. Und genau das ist hier gemeint. Marx meint in dieser Idee, dass es eben nicht nur ein Reich der Notwendigkeit geben, Marx meint in dieser Idee, dass es immer erst ein Reich der Notwendigkeit gibt, wo einfach der Mensch seinen Lebensunterhalt produzieren muss, aber jenseits dessen auch ein Reich der Freiheit möglich ist. Also ich zitiere jetzt mal Marx. Jenseits des Reichs der Notwendigkeit beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seine Basis aufblühen kann. Ja, und das greift der Wolfram Freundschuh ziemlich grundsätzlich auf in seinem Konzept und sagt halt, dass man auf Basis einer Produktion der Subsistenz dann über mehr Produktion und mehr Arbeit nachdenken kann und auch muss, um so eine Ebene der Selbstentfaltung entwickeln zu können, aber dass umgekehrt halt diese Selbstentfaltung, Kulturentwicklung, Weiterentwicklung der Technik erst dann möglich wird, wenn man die Subsistenz also gesichert hat. Ja, also diese grundsätzliche Unterscheidung eben von Subsistenz und Kulturproduktion, Mehrproduktion ist also auch noch relativ relevant für diesen Ansatz von Freundschuh. Wie sieht so eine Kommune jetzt näher aus, wenn man das ein bisschen modellhaft betrachtet? Der Ursprung dieser ganzen Ideen war die Pariser Kommune von 1871. Ja, dort saßen die Bürger der Kommune selbst in den Gremien der Stadtverwaltung und hatten dort ihre Notwendigkeiten und Bedürfnisse vertreten, das Wohl ihrer Stadt bestimmt. Wenn man davon ausgeht, dann ist es ein grundsätzlicher politischer Aspekt einer Kommune eine Rätedemokratie mit einem qualifizierten Stimmrecht. Das heißt, dass jeder, der Abgeordneter ist, von seinem eigenen, jeder, der Abgeordneter ist, kommt aus bestimmten Verhältnissen, in denen er sich auskennt und von denen er delegiert wird und die er dort auch dann mit Kenntnis und Bewusstsein über die Problemlagen der dortigen Verhältnisse vertreten kann. Dann als zweiter Aspekt ist der Austausch der verschiedenen Arbeiten in der Kommune, dazugehört, und zwar dass eben der Austausch an einer konkreten Zeit bemessen wird und einen konkreten Arbeitsaufwand. Und als dritter Aspekt wäre zu nennen, dass die Kommunen sich auch untereinander austauschen, und zwar also ausgehend von der basalen Einheit. Dann kann man sich vorstellen, dass es zum Beispiel jetzt auf dem Kontinent Europa oder weltweit eben Kommunen gibt, die verschiedene Spezialisierungen, verschiedene Fähigkeiten, Naturbedingungen haben. Zum Beispiel kann man jetzt in Deutschland hierzulande vielleicht Kaffee anbauen oder sowas, und dass die sich halt untereinander dann international austauschen. Und ja, deswegen nennt der Freund schon sein Konzept auch eben internationale Kommunalwirtschaft und bezeichnet dann seine Vorstellung so, dass es ein dass es irgendwann mal im Kommunalismus ein weltweites Netzwerk von Kommunen geben soll, die ohne den Umweg über Staaten unmittelbare wirtschaftliche Verhältnisse eingehen. Ja, und noch zum Schluss. Jetzt, wie kommen wir dahin? Also wie skizziert der Freund schon den Weg dorthin? Er geht zunächst mal ganz stark von Marx wieder aus, mit dieser Idee von Marx, dass der Kommunismus nicht eine Utopie und ein Jenseits ist, sondern die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und stellt sich das dann so, also der Freund Jules stellt sich das dann weiter so vor, dass aus den heutigen politischen Kämpfen, zum Beispiel gegen Gentrifizierung oder Sozialabbau, dass sich daraus politische und wirtschaftliche Organisationsformen von Widerstand bilden. Also quasi aus den heutigen Kämpfen, aus den heutigen Protestformen, aus den heutigen Problemlagen. Und es muss dann dabei darum gehen, dass in der Tendenz, dass die Proteste übergeführt werden zu Formen von Subsistenzwirtschaft. Das war der Casus Knaxus, den wir vorhin ja auch hatten. Dass zum Beispiel also Wohnraum unabhängig wird von Mietzahlungen oder es beispielsweise bis Fabrikbesetzungen gibt, die dann so herstellen können, ohne dass sie die Produkte verkaufen, sondern dass das halt dann in anderer Weise für vorhandene Bedürfnisse zur Verfügung gestellt werden. Und erst wenn, das wäre eben das Argument zu der Form des Übergangs und zum Widerstand gegen das Kapital, erst wenn die Proteste ihre Subsistenz wirtschaftlich sichern können, haben sie eine wirkliche Grundlage, Druck auf Kapital und Staat auszuüben. Und erst dann können sie wirklich Widerstand leisten. Gut, das war jetzt alles ein bisschen schwierig wahrscheinlich und vielleicht auch etwas unzusammenhängend von mir präsentiert. Ich hoffe, es sei trotzdem irgendwie mitgekommen. Ich erlöse euch jetzt von der anstrengenden Theorie und werde jetzt gleich wieder ein Stück einspielen von der Gruppe Das Kapital, und zwar diesmal das bekannte Solidaritätslied. Ja, viel Spaß. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören von Das Kapital, dem Solidaritätslied von Hans Eisler. Und wie angekündigt, werden wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung kommen. Und zwar hören wir ein Gespräch mit Gerd, dem Drucker, wie er sich gern bezeichnet, das ich für euch aufgenommen habe im Exzess vergangenen Montag.
Ja, ich spreche jetzt hier mit Gerd, dem Drucker, über seine Erfahrungen in einer Kollektivdruckerei in Braunschweig. In den 70er, 80er Jahren hat er da gearbeitet. Und ja, anhand dieser Erfahrungen werden wir auch einiges über die Geschichte von Kollektiven in Deutschland in dieser Zeit mitbekommen. Also Gerd, hallo erstmal.
Ja, moin.
Ja, du hast also in einer Kollektivdruckerei in Braunschweig gearbeitet. Kannst du uns darüber etwas erzählen, wie das für dich war damals?
Ja, also das war eine lustige Sache. Irgendwie sind wir da alle reingerutscht. Das war so die Ende der 70er fing das an und die Hochzeit war eigentlich in den 80ern. In den Räumen von der Uni, irgendwo im Keller. So sind wir auf den Namen gekommen, Igeldruck. Einmal mit den Stacheln und dann eben halt im Keller und Untergrund. Und das war eigentlich immer unser alternativer Ansatz. Wir kamen aus der Anti-AKW-Bewegung. Mhm. Das war die Hochzeit. Und für uns war eigentlich wichtig, für die und für andere drucken wir günstig, ohne Zensur. Und dass das mal irgendwann ein Betrieb wird, von dem wir leben können, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht.
Was heißt denn eigentlich Kollektiv? Also was hattet ihr gesagt?
Ja, Kollektiv war, dass wir von der normalen, vom normalen Arbeitsleben, dass wir da raus wollten und was anderes wollten. Wir wollten keinen Chef haben, sondern wir wollten alle Sachen gemeinsam. Wir hatten für uns sogar das Konsensprinzip. Das heißt, nicht eine Mehrheitsentscheidung, sondern eben halt, es müssen alle eben halt damit übereinstimmen, wenn wir irgendwelche Entscheidungen hatten. Das war wichtig, aber irgendwann wurde das dann eben halt ein richtiger Job. Erst ein Teilzeitjob, später eben halt ein Vollzeitjob. Wir hatten Einnahmen, wir waren dann in der Lage, eben halt auch uns Löhne zu zahlen, Einheitslöhne. Da hat nicht einer irgendwie mehr verdient als der andere. Die Arbeitszeit hat uns zum Teil gar nicht wirklich interessiert. Und wir waren so im Einklang mit.
Wann habt ihr das genau gegründet?
Ich muss mal ein bisschen noch ausholen. Ja. Wir sind so entstanden und haben eben halt unser Ende der 70er Jahre, da war das Thema Ökologie ein wichtiges Thema. Umweltschutzpapier kannte da keine Sau. Da waren wir die Ersten, die auf Umweltschutzpapier gedruckt haben. Das waren Renner. Wir haben unser erstes Geld damit verdient, dass wir eben halt Blocks gedruckt haben, geleimt haben, mit Indianersprüchen und Anti-AKW-Sonne drauf und die vor der Mensa verkauft. Und das ging weg wie warme Semmeln. Und so kamen wir dann eben halt in die Lage, eben halt auch das als Arbeitsbetrieb zu sehen. Mhm. Und es war einfach nur ein tolles Gefühl irgendwie, du gehst dahin, du hast eine Arbeit, die macht Spaß, du hast Leute, mit denen du zusammen bist. Bei uns war ständig was los, wir wurden besucht von allen möglichen Leuten. Wir waren vernetzt mit anderen Betrieben, da gab es in Braunschweig ein Buskollektiv, da gab es zwei Buchladenkollektive, da gab es diverse Werkstätten, die da eben halt ähnlich wie wir gearbeitet haben, eine ähnliche Struktur hatten. Wobei Struktur hatten wir eigentlich auch nicht. Das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Wir haben quasi anarchistisch gelebt.
Okay. Also ich meine, so wie du es ja erzählst, da hört sich sozusagen ganz anders an, als das wie eine normale kollektive, kapitalistische Unternehmensgründung, wo man, da würde man eben sagen, naja, ich möchte jetzt irgendwie noch Geld gucken und dann überlege ich mir, was kann ich vielleicht schon das Gute bei euch ist es eher so gewesen anscheinend, dass ihr aus der politischen Bewegung ein Interesse hattet, ihr musstet drucken und auch vielleicht schnell drucken und billig drucken, also für die politische Arbeit. Und dann quasi aus dieser Tätigkeit hat sich halt, also quasi aus dem Inhalt heraus, so aus dem, was ihr eh schon getan habt und auch was euch Spaß gemacht hat, daraus habt ihr dann halt einen Betrieb gegründet. Und dann, also das hört sich erstmal ganz anders an, als eine typische kapitalistische Unternehmensgründung.
Ja, das war es eigentlich auch. Ja. Der Betrieb stand gar nicht so sehr im Vordergrund. Der wurde dann eben halt später wichtig, als es darum eben halt auch ging, so wir verdienen jetzt, wir müssen Lohnauszahlung machen, wir brauchen Steuerberater und. Solche Sachen. Aber vorher, das war Teil unseres Lebens, Teil der Bewegung. Einige Genossen von uns, die sind dann eben halt irgendwie, wir waren in der Nähe von Gorleben, die Asse war vor der Tür, Schacht Konrad als einziges Atommülllager, was im Augenblick noch existiert, eben halt auch vor der Tür. Und dann gingen einige demonstrieren und wir haben dann eben halt gedruckt. Oder wir waren dann eben halt auch in der Lage, manchmal auch in wenn Flugblätter erstellt wurden, haben wir noch mitdiskutiert und dann die Dinger mitgenommen und dann eben halt gemacht. Dann kam es in die Maschinen und am nächsten Morgen stand es da. Konnte verteilt werden für eine Aktion.
Es war ja damals, glaube ich, auch so, dass, also ich sage jetzt mal so grob im Gefolge der 68er-Bewegung und was dann alles folgte, sage ich mal in den 70er Jahren, dass da deutschlandweit eigentlich sehr viele solche Kollektive gegründet wurden. Und du hast schon ein bisschen angedeutet, in Braunschweig gab es ganz viele andere, mit denen man so im Austausch stand.
Ja, in der Zeit ist zum Beispiel auch die Taz entstanden.
Ah ja.
Und ich weiß jetzt nicht mehr, wann das genau war, aber ungefähr die Taz hat dann eben halt einen Einheitslohn so von 1200 Mark waren es, glaube ich, kann auch 800 Mark sein, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren wir stolz, dass wir den Einheitslohn von der Taz, der also in der Alternativszene oder bei den Kollektivbetrieben eigentlich schon relativ hoch angesetzt war, dass wir den eben halt schon vor der Taz so eingeführt hatten.
Kannst du uns auch noch ein bisschen was erzählen darüber, wie dann, also als ihr dann auch ein Betrieb geworden seid und euch Löhne ausgezahlt hattet, also wie verlief dann eure Arbeit also, im Kollektivbetrieb? Oder wie war eigentlich der Ort selbst, wo ihr da wart?
Wir waren alle sehr eng miteinander befreundet und wir brauchten keine Teamsitzungen oder Betriebsversammlungen oder sowas, weil das eben halt alles so nebenher in der Kneipe oder zu Hause oder im Bett oder beim Essen eben halt besprochen wurde. Und Differenzen bei uns haben wir eigentlich nicht gemerkt. Die kamen dann irgendwann erst später, als dann eben halt doch die Arbeit zugenommen hat. Aber trotzdem war unser Hauptteil, das wurde nie in Frage gestellt, jeder so, wie er will. Wenn einer sagt, nein, ich kann nicht, ich will nicht, dann wurde auch nicht gefragt, warum kannst du nicht, sondern immer geguckt, konstruktiv, wie können wir das klären.
Ah ja, alles klar. Aber ihr wart ja auch ein relativ kleiner Betrieb, oder?
Also ja, wir waren anfangs 4, zum Schluss 3.
Ah ja, ja gut, da kann man sich dann vielleicht auch vorstellen, dass man noch ganz gut Sachen vielleicht auch freundschaftlich auf so einer Ebene dann klären kann.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also in größeren Betrieben, das habe ich dann eben halt auch gemerkt. Da gab also, das ist eine spätere Geschichte, das ging eben halt auch erst im Jahre 2000 noch was. Sollwissenbetrieb mit 100 Leuten, ein Solarbetrieb in Braunschweig, der wurde dann irgendwann mal ein Vorzeigbetrieb und die haben mittlerweile eben halt eher genossenschaftliche Strukturen und schon relativ ein angenehmes Betriebsklima. Aber da kann nicht jeder mehr über alles mitbestimmen und schon gar nicht wird da das Konsensprinzip eben halt verlangt. Das Konsensprinzip war wirklich nur machbar, weil wir eben halt ein kleiner, überschaubarer Haufen waren.
Ja, vielleicht noch ein nächster Punkt und zwar, was waren eure, also damals, als ihr das so aufgebaut habt, eure Vorstellungen, eure sozusagen Zielsetzungen, Ideale, die ihr damit verbunden habt, kann man sich das so vorstellen, dass das also eben auch, weil viele Kollektive so in derselben Zeit gegründet wurde, gab es eine allgemeine Stimmung, dass man eben jetzt diese Kollektive gründet, um so damit, dass man das als Keimform vielleicht von Sozialismus versteht, dass sich das anhäuft und anreichert und durch viele Kollektive dann irgendwann ein Nicht-Kapitalismus entsteht, war das so eure Zielsetzung?
Als Zielsetzung nicht und Keimform wäre übertrieben, aber es war ein Teil. Also damals war die Stimmung so wirklich so und für uns war es eben halt, es hat Spaß gemacht, so zu arbeiten und wir haben eben halt auch gesehen, dass da viele andere so arbeiten und das war natürlich ein Teil unserer Utopie. In derselben Zeit sind Kommunen entstanden, in einer habe ich dann später mit gewohnt, ich konnte aber nicht mitmachen beim Aufbau, weil ich hatte ja die Druckerei da zum Beispiel. Und es war schon so ein Gefühl, wir können was bewirken. Mhm. Und ganz wichtig für uns persönlich war, bei unserer Arbeit zu merken, es geht auch anders. Keimzelle nicht unbedingt, aber so zu produzieren, so stelle ich mir eben halt Sozialismus, Kommunismus, die Anarchie vor. Ohne so geht's nicht.
Aber damit hat man, also ich meine, rein das, was du es jetzt uns erzählst, kann man sagen, also eure Erfahrung und vielleicht auch die Erfahrung vieler anderer Leute zeigt eigentlich, dass man, dass diese ständige Ideologie von, naja, das funktioniert eh nicht, dass das einfach Quatsch ist. Also man hat vielleicht dann auch wirklich vorgelebt auf eine Art.
Ja, vorgelebt auf jeden Fall. Ja. Wir haben, die Gewerkschaftsjugend ist bei uns gewesen und wollte mal wissen, wie ist denn sowas. Wir kriegten eben halt große Augen. Mein Vater, geht das denn überhaupt? Wie, und wenn du da mehr machst, dann musst du doch eigentlich mehr kriegen. Und ich, wieso? Warum?
Wie waren das dann jetzt sozusagen umgekehrt gedacht von der politischen Bewegung her oder von den Leuten, die dann bei euch kaufen wollten? War das wichtig für euch, dass da einfach viele gesagt haben, nee, wir wollen jetzt eben nicht bei normalen Druckereien kaufen, sondern wir kaufen speziell bei euch, um euch zu unterstützen?
Ja, das ist auf jeden Fall so gewesen. Also obwohl das ist zweischneidig. Natürlich wollten die Leute, gerade wegen des Recyclingpapiers, wollten die eben halt bei uns drucken, gerade auch weil das eben halt, weil wir so eine Struktur hatten, selbstverwaltet, das hat imponiert. Muss dir vorstellen, es war eine riesengroße Alternativszene, nicht nur Anti-AKW, sondern eben halt viele andere. Die haben schon für einen gewissen Umsatz gesorgt. Insbesondere auch dann die Gründung der Grünen fiel auch in die Zeit rein. Da haben wir anfangs eben halt viel gedruckt. Aber irgendwann später, in den Jahren, wurden wir dann eben auch teilweise als Lohndrücker oder Preisdrücker eben halt benutzt für andere Druckereien. In der Zeit kamen Druckereisterben dazu. Die Kleinen, die wurden von den Mittleren geschluckt, die Mittleren von den Großen. Hat heute immer noch nicht aufgehört.
Wann war das so, dass der Druck angefangen hat?
Bei der Grenzöffnung, da war das extrem. Also es ging schon in den 80ern los, Ende der 80er.
Und dasselbe Spiel wie immer, also das quasi Niedriglohnkonkurrenz und Masseneffekt machen, was die früheren Betriebe kaputt. Und in eurem Fall ist es halt auch, dass ihr da dann mit dem normalen Markt auf eine Art konkurrieren müsst.
Ja, das ist so eindeutig. Damals eben halt noch nicht in der Größenordnung. Aber klar, der Konkurrenzkampf heute, so ist dann Igeldruck auch irgendwann baden gegangen. Ich bin dann ausgestiegen.
Aber es hat also diese, ich sage jetzt mal, die Verschärfung des Wettbewerbs hat dann auch direkt Konsequenzen gehabt für eure interne Struktur. Kann ich das so sagen?
Kann man so sagen, die hat es eigentlich von Anfang an gehabt.
Ich versuche nochmal zu erklären, die Einwirkungen von Wettbewerbsbedingungen auf die interne Kollektivstruktur. Und zwar, wenn du halt eben mit Großdruckereien und mit Niedriglohnkonkurrenz umgehen musst, dass du dann eben, weil du viel billiger produzieren musst, als einen höheren Arbeitsdruck hast und zum Beispiel eben nicht mehr so darauf achten kannst, dass du irgendwie selbstbestimmt irgendwie arbeitest und nicht mehr so darauf achten kannst, dass du inhaltlich bestimmte Dinge ablehnst und bestimmte Dinge eben billiger machst, sagen, dass diese ganze politische Entscheidung auch wegfällt und dass dann irgendwann vielleicht auch eine hierarchische Spezialisierung der Arbeitsteilung halt nötig wird, um, weil halt sozusagen Arbeitsteilung auch die Effektivität natürlich fördert und man auch dann viel billiger produzieren kann. Und das so, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, immer wieder wird halt gesagt, dass Marktbedingungen irgendwie Kollektive kaputt macht.
Das Ende habe ich dann halt nicht mehr mitbekommen.
Okay.
Aber es war dann eben halt schon so, dass ich dann, dass Leute kein Interesse mehr hatten, überhaupt mitzuentscheiden, sondern gesagt haben, ich will hier arbeiten, mehr interessiert mich nicht.
Okay.
Und das ist so ein Automatismus geworden.
Aber das ist dann eher von den Leuten hergekommen, jetzt nicht unbedingt, weil...
Das ist von den Leuten selbst gekommen, oder? Da waren viele verschiedene Mechanismen, aber eben halt, wenn das von den Leuten nicht selbst gekommen wäre, dann wäre das, glaube ich, vielleicht auch anders gelaufen. Ich weiß es nicht, aber das war schon ein wichtiger Punkt.
Ja gut, dann ja, vielleicht noch zum Schluss so als Ausgangsfrage. Also wenn wir jetzt irgendwie überlegt, was es heißt, gesellschaftsweit eine andere, nicht kapitalistische Gesellschaft aufzubauen, welche Rolle würden denn dabei Kollektive spielen? Also
ich denke auf jeden Fall eine wichtige, weil für uns war wichtig zu zeigen, es geht auch anders. Das ist eine Frage eben halt, wie weit du dich mit dem Betrieb identifizierst, wie weit du dich eben halt damit identifizierst, was mit dem Ganzen passiert, was mit deinem Umfeld passiert, wenn du eben halt bewusst mit umgehst, dass du auch anders arbeiten kannst, dass du auch eben halt mit dem Einheitslohn, der andere kriegt genauso viel, genauso gut bist oder vielleicht sogar noch besser bist, dass du einfach auch lernst, wir können anders arbeiten, wir brauchen keinen Vorarbeiter, wir brauchen keinen Chef, wir brauchen keinen Meister oder sonst irgendwas. Wir kriegen das eben halt auch alleine gebacken. Mhm. Wir brauchen auch keine Wirtschaftsprüfer oder sonstigen Berater.
Mhm. Ja, das war der Gerd, den ich dann über Kollektiv, also eine Kollektivdruckerei in Braunschweig, interviewt habe und bevor es jetzt gleich nochmal weitergeht mit den Zapatistas in Mexiko, ein wenig Musik. Ja, da sind wir wieder zurück in der Sendung beim ABS-Magazin, das ihr jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr auf Radio X hören könnt. Daniel ist jetzt mein Gast im Studio und wir hören gleich viel von ihm über die Zapatistas. Ja, Daniel, stell dich einfach mal kurz vor und den Zusammenhang, aus dem du dich mit den Zapatisten beschäftigst.
Ich war einmal 2012 vor Ort in Chiapas, in Südmexiko, als Menschenrechtsbeobachter, vor allem in zapatistischen Gemeinden auch, in mehreren, für 6 Monate. Und ansonsten ist jetzt viel eher meine Perspektive, die ich jetzt gerade einnehme, ist die als, sag ich mal, solidarischer Mensch mit dieser Bewegung als Teil des Yabasta-Netzwerks, das also das Netzwerk in Deutschland, was sozusagen mit dem Politikverständnis der Zapatistas arbeitet und aus der Bewegung der Zapatistas so internationalistisch entstanden ist und einerseits halt so eine Art Soli-Struktur darstellt, andererseits aber auch einfach versucht, sowas Ähnliches hier aufzubauen, wenn man es jetzt mal kurz fasst, also halt eine Autonomie. Es gibt viele Leute, sind in Mietshäuser-Syndikat drin oder wohnen in Kommunen. Es wird irgendwie versucht, so eine Art Autonomie aufzubauen und nicht zuletzt halt den Kapitalismus hier zu bekämpfen, sozusagen im Herzen der Bestie, mit Infoveranstaltungen zu den Waffenexporten oder zu den Wirtschaftsimperialismus zum Beispiel von der GIZ. Und ich bin jetzt von der Regionalgruppe Rhein-Main sozusagen. Und vielleicht schon mal vorab, damit ich das später nicht vergesse, also es gibt auch die Internetseite von dem deutschlandweiten Jabasta-Netzwerk, das ist jaya-basta-netz.de.vu. Und die Regionalgruppe in Rhein-Main, wir haben jetzt keine Internetseite, aber wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist jabasta zusammengeschrieben, -Rhein-Main zusammengeschrieben, @riseup.net.
Ja, danke. Wer waren eigentlich, oder wer sind, muss man sagen, wer sind eigentlich die Zapatistas? Also wir wollen ja uns jetzt dann nachher ja noch über die Selbstverwaltungsstrukturen und Kollektivstrukturen unterhalten, aber einfach für Unbedarfte jetzt erstmal, um was handelt es sich denn da überhaupt?
Genau, also eigentlich ist das ein Riesenthema. Ich versuche es jetzt natürlich total runterzubrechen auf die wichtigsten Sachen. Also besonders an den Zapatistas ist, sage ich mal, ihre undogmatische Art und Weise, von unten und von links den Kapitalismus zu bekämpfen. Die haben sich eine Autonomie aufgebaut in Chiapas. Also Chiapas ist ein Bundesland von Mexiko, ist ungefähr so groß wie Bayern. Ungefähr in der Hälfte davon ist sozusagen die zapatistische Bewegung, ist die Basis der zapatistischen Bewegung organisiert. Nicht als zusammenhängendes Tutorium, aber eben in den einzelnen Gemeinden. Da kann man vielleicht kurz nochmal später was zu sagen. Und die haben also im Grunde genommen die Internationale der Hoffnung, wurde es auch schon genannt, so gegründet. 1990 war die Linke weltweit ziemlich ohnmächtig, oder so wird mir jetzt nur berichtet, ich bin ein bisschen jünger, ne? Aber mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus sind da viele Hoffnungen auf eine Veränderung dann doch auch einfach gestorben, und dann kommen auf einmal 1994, am 1. Januar 1994 zu dem Tag, an dem auch das Freihandelsabkommen von Mexiko, USA und Kanada in Kraft getreten ist.
NAFTA.
Das NAFTA. Gibt es auf einmal eine Erhebung von indigenen Menschen, also den Zapatistas in Südmexiko, die da 5 Bezirkshauptstädte besetzen und ihren Protest verkünden. Und die Geschichte ging dann so weiter, dass es im Grunde genommen 10 Tage lang weiterhin bewaffnete Auseinandersetzungen gab, aber danach dann nicht mehr, weil es sehr große Solidarität gab in Mexiko und aber auch weltweit. Und dadurch dann es Verhandlungen gab und so weiter. Das jetzt, da verlieren wir uns, glaube ich, dann in der Geschichte. Es geht ja eher um die Selbstverwaltung. Kurz und gut gibt es einmal der, so eine militärische Struktur, die halt auch diesen Aufstand gemacht hat. Aber bekannt sind die Zapatistas eigentlich für die zivile Struktur, die auch heute eigentlich den Widerstand ausmacht. Also die sagen auch, ihr Widerstand ist ihre Existenz als widerständige Bewegung, als Autonomie im Alltag. Es gibt da verschiedene Säulen der Autonomie. Es gibt das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und eben die Selbstverwaltung an sich, sozusagen politische Verwaltung, wo sie sich Autonomie aufgebaut haben.
Ja, das hat sich eigentlich irgendwie ziemlich spannend an. Also ich meine, dass man sich jetzt, also 1994, also ein bewaffneter Aufstand, und dann, dass man sich tatsächlich irgendwie auch vielleicht der aufgezwungenen Armut und der enteignenden Menschen irgendwie widersetzen kann und tatsächlich sowas Eigenes von unten sehr, sehr demokratisch gestaltet, mit sehr, sehr auch vielen Ansprüchen an Selbstbildung und, weiß nicht, Selbstermächtigung der Menschen.
Ja, und also das zentrale Prinzip ist eigentlich das Prinzip der Würde. Also man kann vielleicht sogar sagen, so die zwei Seiten, die Aufklärung oder die Moderne irgendwie hat, da vertreten die Zapatistas so ein bisschen die gute Seite. Also die Würde der Menschen steht im Mittelpunkt, und deshalb ist zum Beispiel ein Spruch von ihnen auch, sie kämpfen für eine Welt, in die viele Welten passen. Also sie kämpfen als Indigene in Chiapas für ihre Art von Autonomie und sind aber gleichzeitig solidarisch und sehen sich auch in Kontakt mit Menschen überall auf der Welt, die für Freiheit und Selbstbestimmung und für ein würdiges Leben kämpfen. Und was immer das dann auch bedeutet. Also solange man eben damit sozusagen anderen Leuten jetzt nichts Böses tun will, ja, Stichwort gruppenspezifische irgendwie Ressentiments, ja, so und sowas geht es natürlich nicht. Aber es geht um Autonomieaufbau und für ein Leben in Würde und für die Unterschiedlichkeit auch.
Dann lass uns jetzt nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, wie diese Autonomie und Selbstverwaltung dort aussieht. Also kannst du uns vielleicht erstmal was darüber erzählen, wie diese zivile Struktur, also das ist jetzt das, was man bei uns vielleicht politische Struktur nennen würde, aussieht.
Ja, genau. Also auch da kann ich das jetzt nur ganz kurz anreißen. Ich glaube, die Krux von so einer Autonomie ist auch immer, dass sie eben sehr komplex ist, damit sie den konkreten Verhältnissen vor Ort auch irgendwie gerecht werden kann. Ganz grob kann man sagen, sie haben eigene Bezirke oder eine eigene Struktur erstmal gebildet, die halt auch was mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl dort zu tun hat. Und also die grundlegende Einheit ist die Gemeinde und die Gemeindeversammlung. Das ist ein auch sehr agrarisches Gebiet, muss man vielleicht noch vorweg schieben. Also die meisten Leute, die Zapatistas sind in der Regel alle Bauern.
Ja.
Also es gibt die Gemeindeversammlung, dann gibt es noch Bezirke, in denen mehrere Gemeinden sind, und dann gibt es Regionen, in denen mehrere Bezirke sind. Und in der Struktur der Zapatistas gibt es also 5 Regionen, die auch jeweils ein, in jeder Region gibt es einen Regierungssitz sozusagen, und das nennen sie dann den Rat der guten Regierung, in Abgrenzung zur schlechten Regierung, der mexikanischen Regierung. Und genau, im Grunde genommen ist die Gemeindeversammlung aber die höchste Einheit und
von der die Macht ausgeht.
Von der die Macht ausgeht und die Menschen, die jetzt bestimmte Ämter haben, die können jederzeit auch rückberufen werden. Also wenn da irgendwie was auffällt, dass da jemand sich vielleicht sogar bereichert oder so. Es gibt auch 2 Kontrollkommissionen, also es gibt da eine sehr komplexe Struktur, dass es nicht passiert. Aber wenn man dann doch sieht, da scheint sich jemand zu bereichern, dann wird das thematisiert, der muss Rede und Antwort stehen in der Gemeindeversammlung, aus der Gemeinde, wo er kommt. Und wenn die Gemeinde zum Schluss kommt, da läuft was nicht richtig, dann kann er sofort des Amtes enthoben werden. Und was vielleicht nochmal auch ganz kurz anzusprechen ist, also wer sich mit dem Maya-Kalender beschäftigt, kennt so ein bisschen diese verschiedenen Zirkel, die ineinander greifen. So ein bisschen ist es da auch mit der Selbstverwaltung. Es ist ein rotierendes System. Und die Leute, die sozusagen in dem Rat der guten Regierung sind, regieren dann auch nicht von mir aus hier 4 Jahre durch, sondern haben dann zum Beispiel einen Zyklus von 2 Wochen, in denen sie regieren, sind dann in einem Team mit eben 4, 5 anderen Leuten, machen da halt die Sachen, die anfallen, und gehen dann aber wieder zurück in die Gemeinde, um halt da ihr Feld zu bearbeiten und dort zu wohnen, und kommen dann später wieder.
Also es ist quasi immer auch eine Demokratie oder politische Struktur, die wo die Regierenden immer von den Leuten selbst herkommen und die nie sozusagen sich abheben können, weil sie immer wieder zurückberufen werden, rotieren und einfach in dem Austausch, also stehen mit den Leuten, die sie abgeordnet haben.
Genau, also ich sehe das so, dass die Idee da ein bisschen ist, dass man sich da nicht entkoppeln kann und dann Berufspolitiker ist und vergisst, wo man herkommt und worum es eigentlich auch geht.
Es gibt doch auch dort so Produktion, die kollektiv organisiert ist. Also ich meine, ich glaube, da Schulen sind also eben kollektiv organisiert und es gibt auch so eine Art kollektive Exportindustrie. Kannst du da noch über einige Sachen erzählen?
Ja, also Exportindustrie ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die Zapatistas würden sagen, sie bauen halt Kaffee an, um den sie auch dann solidarisch weiterverkaufen in die ganze Welt, um dann ihren Genossen und Freundinnen dort sozusagen auch Energie zu geben, dass sie auch die Kraft haben, auch für Aufstände. Also genau, es wird Kaffee verkauft. Ansonsten ist es vorwiegend Subsistenz, die von den Familien selbst betrieben wird, auf einer eigenen Parzelle Land sozusagen. Und dann gibt es aber auch kollektive, zum Beispiel kollektive Viehherden, womit dann das Dorf die Reisen der Abgeordneten finanziert oder Dinge, die anfallen, wenn zum Beispiel ein kollektiver Laden gebaut werden soll und man braucht dafür Zement, dann wird der Zement von diesem Geld gekauft, den die Gemeinde erwirtschaftet hat. Und genau, es gibt kollektive Läden, auch die Frauen haben nochmal eine eigene Struktur, damit auch die nochmal eigene Frauenkollektive haben und damit das gestärkt wird. Und dann gibt es eben dieses Bildungssystem, auch mit, also erstmal mit Schulen, Grundschulen sozusagen in den einzelnen Gemeinden und in den Bezirken und Regionen, aber dann auch noch weiterführenden Schulen. Und dann läuft es über so eine Art Beauftragte, also es gibt dann Bildungsbeauftragte sozusagen in der unteren Ebene und weiter oben in der Region gibt es dann auch richtige Kliniken und Krankenhäuser. Und das ist auf jeden Fall auch ein Beispiel dafür, dass diese Autonomie in Chiapas den Menschen dort einfach einen riesigen Wohlstandsgewinn gebracht hat, weil sie vorher einfach unter extremer Armut gelitten haben. Und dann gibt es noch dieses autonome Gesundheitssystem. Aber wir sind jetzt schon sehr weit mit der Zeit.
Kürze ich mal ab. Also vielleicht, ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, auch so von der Ökonomie her, weil darum ging es jetzt auch in meiner Einleitung heute. Jeder hat, ist im Grunde ein Bauer, der so seine Subsistenz und Selbsterhaltung selbst produziert. Und dann gibt es aber noch öffentliche Angelegenheiten, gemeinsam organisierte Aufgaben, die durch Kollektivproduktion, wo dann die Menschen zusammenkommen, wo dann gemeinsam auch ein Lebensmittelladen organisiert ist und der dann durch die Gemeindeversammlung, also das, diese Kollektivarbeiten werden alle durch die Gemeindeversammlungen organisiert. Ja, kann man so?
Ja, das kann man sagen.
Alles klar. Ja, jetzt, wir sind, wie ihr gemerkt habt, etwas in Hetze geraten am Schluss, weil wir eigentlich so viel zu sagen haben und ja, alles nicht können und ja, ich hoffe, es war trotzdem spannend. Vielen Dank, Daniel vom Jabaste-Netzwerk Rhein-Main.
Jo, danke, dass du mich eingeladen hast und danke für die Sendung, finde ich ziemlich cool.
Alles klar, dann verabschieden wir uns und ja, hoffen, dass ihr nächsten Mittwoch wieder um 16 Uhr zum ABS-Magazin einschaltet.
Alle.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun es auch nicht, aber mir fällt es nicht.